Deutschlandfunk. Andruck.
Im Studio Katrin Stövesand. Guten Abend und herzlich willkommen zur politischen Literatur. Der 4. Juli, der Unabhängigkeitstag, den die USA jedes Jahr groß feiern. Aus Russland wird diesmal kein Glückwunschtelegramm kommen. Das kündigte Kreml-Sprecher Peskow schon einmal an. Die Beziehungen zwischen Russland und den USA haben sich seit dem russischen Angriff auf die Ukraine weiter verschlechtert. Zu eben diesem Verhältnis äußert sich Henry Kissinger in seinem neuen Buch, das die Außenpolitik früherer Staats- und Regierungschefs porträtiert. Ebenso geopolitisch wie historisch ist der Ansatz im Buch des britischen Historikers Ian Morris. Geografie ist Schicksal. Außerdem haben wir die Biografie eines haitianischen Revolutionärs und ein Buch über die Probleme bei der Polizei in der Sendung. Im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine hat er sich bereits Kritik eingehandelt, der frühere US-Außenminister Henry Kissinger. Er hatte sich dafür ausgesprochen, dass Europa in Verhandlungen mit Russland bleiben und die Ukraine möglicherweise einen Teil ihres Territoriums abtreten solle. Ähnlich argumentiert er auch in seinem aktuellen Buch, das nun auf Deutsch erschienen ist. Und so wenig akzeptabel diese Sichtweise für viele Beobachter sein mag, lohnt es sich, sich mit den Gedanken des Elder Statesman zu befassen, hat er doch eine entscheidende Rolle in kriegerischen Auseinandersetzungen, etwa im Vietnamkrieg, gespielt. In seinem Buch porträtiert Kissinger 5 bedeutende PolitikerInnen des 20. Jahrhunderts, unter anderem Margaret Thatcher, Charles de Gaulle und Konrad Adenauer. Und er stellt heraus, was deren Politik kennzeichnete. Staatskunst. 6 Lektionen für das 21. Jahrhundert heißt das Buch und Michael Kuhlmann hat es gelesen.
Wo selten legt ein knapp 100-Jähriger ein Buch vor, das so aktuell ausfällt. Um 6 Lektionen für das 21. Jahrhundert geht es laut Untertitel und Henry Kissinger porträtiert 6 Vorbilder. Wie bewältigten sie die kaum lösbaren Probleme, denen sie gegenüberstanden, mitten im Kalten Krieg, angesichts tiefer Wirtschafts- und Währungskrisen? Kissinger wird da ganz grundsätzlich.
Die wichtigsten Eigenschaften bei diesen Aufgaben sind Mut und Charakter. Mut, um unter komplexen und schwierigen Optionen eine Richtung zu wählen und damit das Althergebrachte hinter sich zu lassen. Und Charakterstärke, um einen Kurs beizubehalten, dessen Nutzen und Risiken im Moment der Entscheidung nur unvollständig abgeschätzt werden können.
Konrad Adenauer habe einen Teil des diskreditierten Deutschland in die internationale Politik zurückgeführt. Margaret Thatcher, Charles de Gaulle und auch der singapurische Premier Lee Kuan Yew hätten ihre Länder aus moralischen und sozioökonomischen Tiefen wieder emporgebracht. Anwar el-Sadat habe Ägypten aus einer strategischen Sackgasse befreit und mutig Frieden mit Israel geschlossen. Bei US-Präsident Richard Nixon wiederum schlägt das Buch den Bogen zur Gegenwart.
Erneut stehen heute die Vereinigten Staaten in fast allen Regionen der Welt vor großen, miteinander verflochtenen Problemen, die sowohl ihre Strategien als auch ihre Werte in Frage stellen. Die amerikanische Außenpolitik braucht eine flexiblere Einstellung gemäß Nixons Beispiel, die zugleich realistisch und kreativ ist. 3 vertraute Maximen seiner Staatskunst würden den Vereinigten Staaten auch weiterhin zum Vorteil gereichen. Die zentrale Bedeutung des nationalen Interesses, das Bewahren des globalen Gleichgewichts und das Initiieren anhaltender und intensiver Gespräche zwischen den gewichtigen Ländern.
Kissinger liegt also wie gewohnt ganz auf der Linie des Neorealismus, einer Denkweise in der internationalen Politik, die idealistischen Hoffnungen auf Friedensdividenden von jeher skeptisch gegenüberstand, die aber zugleich akzeptiert, dass man nicht mit dem Kopf durch die Wand kommt, schon gar nicht in Verhandlungen mit Moskau. Margaret Thatcher brachte das schon 1983 auf den Punkt, wie Kissinger zitiert.
Wir sollten uns nicht über den wahren Charakter der Sowjetunion täuschen, aber wir müssen mit den Sowjets auf demselben Planeten leben. Deshalb ist es die Schlüsselfrage, wie unsere künftigen Beziehungen aussehen werden.
Gerade die Kapitel über Margaret Thatcher und Richard Nixon erinnern daran, wie Politprofis und ihre Berater bei allen Schwächen und Fehlern brisante internationale Krisen zu entschärfen vermochten. Thatcher und Nixon mussten dabei an zwei internen Fronten kämpfen, gegen die Friedensbewegten, aber ebenso gegen die Falken, die nicht begreifen wollten, wie gefährlich ein besiegtes und gedemütigtes Moskau sein würde. Heute scheint das im Westen vergessen zu sein. Kissinger selbst hat sich unlängst Feinde gemacht mit dem Rat, den russischen Krieg gegen die Ukraine auf dem Verhandlungswege zu beenden. Aber ganz zu Recht hält er dem Westen im Buch vor, dass er vor Jahren einen so wörtlich strategischen Dialog mit Russland bestenfalls halbherzig geführt habe. Und heute scheint der Westen noch etwas nur halbherzig zu tun, was die Protagonisten dieses Buches hingegen beachteten. Jede politische Analyse muss auch fragen, wie die Gegenseite eine Situation überhaupt wahrnimmt. Egal wie schief oder falsch also die heutige Moskauer Wahrnehmung ist, sie bestimmt nun einmal, wie Russland handelt. Kissinger befindet:
Die russische Außenpolitik übersetzt einen mystischen Patriotismus in ein imperiales Anspruchsgehabe, das aber mit einem dauerhaften Unsicherheitsgefühl verbunden ist, welches sich letztlich aus der seit langem empfundenen strategischen Verwundbarkeit für Invasionen über die osteuropäische Ebene ableiten lässt.
Jetzt noch eine Außenpolitik nach dem Gusto westlicher Hardliner zu betreiben, hält Kissinger für riskant. Gegenüber Russland und auch gegenüber China.
Sie wird letztlich einen ähnlich verheerenden Teufelskreis gegenseitigen Misstrauens erzeugen, der seinerzeit den Ersten Weltkrieg auslöste, aber mit unvergleichlich schrecklicheren Folgen. Alle Seiten sind daher gehalten, die Leitprinzipien internationalen Verhaltens zu überprüfen und sie mit den Möglichkeiten einer Koexistenz in Einklang zu bringen.
Denkt man die Alternative durch, nach der nur ein in der Ukraine besiegtes Russland ein gutes Russland wäre, hat Kissingers Sicht viel für sich. Denn eine konventionell besiegte, aber gedemütigte atomare Supermacht wäre in der internationalen Politik ein gefährlicher Unruhefaktor. Das Buch gibt also anhand seiner positiven Beispiele Fingerzeige, wie man versuchen könnte, aus der derzeitigen Sackgasse herauszufinden. Überdies ist es mit einer Fülle von Einblicken in Details unterschiedlichster politischer Weichenstellungen eine sehr kurzweilige Lektüre. Enttäuscht wird man allerdings, wenn man hier auf kritische Biografien der sechs Protagonisten hofft oder auch auf Selbstkritik des Autors. Kissinger streift nur unangenehme Punkte wie die Unterstützung lateinamerikanischer Militärdiktaturen, die Offensive gegen Kambodscha im Vietnamkrieg oder die Watergate-Affäre. Und dass man sich mit der von Margaret Thatcher forcierten Liberalisierung der Finanzmärkte auch eine Menge Probleme einhandelte, kommt mit keinem Wort zur Sprache. Kommende Politikergenerationen sollten nach Kissingers Ansicht nach politisch-diplomatischem Können rekrutiert werden. Er spricht von einer Meritokratie. Allerdings:
Damit die Meritokratie wiederbelebt werden kann, müsste humanistische Bildung ihre frühere Bedeutung wiedererlangen und auch Fächer wie Philosophie, Politik, Humangeographie, moderne Sprachen, Geschichte, Wirtschaftstheorie, Literatur und vielleicht sogar das Studium der klassischen Antike beinhalten, somit eben jenen Wissensfundus aufbauen, der früher zur Grundausbildung des Staatsmannes zählte.
Eine Aufzählung, die Kissinger noch ergänzt um die Forderung nach Tugenden, des maßvollen, vorausschauenden Handelns und der Rücksicht auf Rechte anderer. Auf den ersten Blick mag das altmodisch klingen, aber Kissingers Forderung ist nicht von der Hand zu weisen. Denn sonst landet man wohl auch künftig bei Donald Trump, Marine Le Pen und Boris Johnson und damit im politischen Bankrott.
Das Resümee von Michael Kuhlmann über Henry Kissingers Buch Staatskunst – Sechs Lektionen für das 21. Jahrhundert. Übersetzt von Henning Dedekind, Helmut Dierlam, Anja Lerz und anderen, beim Verlag C. Bertelsmann erschienen, 608 Seiten, 38 Euro. Toussaint Louverture, so hieß der Revolutionär und Nationalheld von Haiti, der Ende des 18. Jahrhunderts einen großen Sklavenaufstand organisierte. Louverture wurde als Sklave geboren und ist als Widersacher von Napoleon Bonaparte in die Geschichte eingegangen. Eine vieldimensionale, auch widersprüchliche und bisweilen geheimnisvolle Biografie, die der britisch-mauretanische Historiker Sudhir Hazare Singh jetzt in einem umfangreichen Buch vorgelegt hat. Titel: Black Spartacus. Katja Ritterbusch stellt es vor.
Bloody manhunt underway now in Haiti to
capture. This morning, a 7.2 magnitude earthquake jolting Haiti.
Haiti, ein Land im politischen und wirtschaftlichen Chaos, im Strudel von Korruption, Kriminalität und Armut, Naturkatastrophen und Epidemien. Ein Entwicklungsland. Dabei begann die Geschichte Haitis hoffnungsvoll. Als französische Kolonie Saint-Domingue prosperierte das Land dank der Produktion von Zucker, Kaffee und Kakao. Ein Wohlstand aber, der auf Sklavenwirtschaft basierte. Saint-Domingue war die erste Karibik-Kolonie, die sich 1804 für unabhängig erklärte. Und Haiti wurde zur ersten schwarzen Republik weltweit. Mit der Geschichte des Landes untrennbar verbunden ist der Anführer der haitianischen Revolution, mythenumwobener Nationalheld und schillernde Ikone des Antikolonialismus, François-Dominique Toussaint Louverture. Ihm hat Sudhir Hazare Singh, Historiker an der Universität Oxford, jetzt eine umfassende Biografie gewidmet. Der Titel ist Programm: Black Spartacus. Der Autor rekonstruiert das faszinierende Leben des ehemaligen Sklaven, der zum Befreiungskämpfer wurde, und zeichnet zugleich das Porträt einer außergewöhnlichen Revolution. So betont Hazare Singh bei einem Vortrag:
Das ist eine Revolution, die die Geschichtsschreibung lange Zeit nur am Rande beachtete. Wenn Historiker sich auf das Zeitalter der Revolutionen im 18. und 19. Jahrhundert berufen, beschreiben sie vor allem die amerikanische und die französische Revolution. Aber tatsächlich war die haitianische Revolution die radikalste von allen, weil sie in der Abschaffung der Sklaverei mündete und damit zum Vorreiter in der atlantischen Welt wurde.
Toussaint Louverture wurde 1743 auf einer Plantage in Saint-Domingue geboren, als Sohn einer Sklavenfamilie aus Westafrika. Später gelang es ihm, sich freizukaufen. 1791, die Nachrichten von der Französischen Revolution hatten auf der Karibikinsel bereits regionale Aufstände entfacht, schloss er sich der Befreiungsbewegung an und wurde wegen seines militärischen Sachverstandes zum Anführer. 1794 verabschiedete die französische Nationalversammlung ein Gesetz zur Abschaffung der Sklaverei in den Kolonien. In dem Bürgerkrieg, der anschließend über das Land zog, kämpfte Toussaint Louverture an der Seite Spaniens und später Frankreichs, wurde General der französischen Armee und schließlich Gouverneur der Kolonie, die er mit zunehmend autoritärer Hand regierte. Es war Napoleon, der die Sklaverei wieder einführte. Er schickte ein Expeditionskorps nach Saint-Domingue, ließ den ehemaligen Revolutionsführer gefangen nehmen und nach Frankreich deportieren. Dort starb Toussaint Louverture 1803. Ein Jahr später folgte die Unabhängigkeitserklärung und die Gründung des Staates Haiti. Nicht ohne Grund trage Haitis Nationalheld den Beinamen Schwarzer Napoleon, schreibt Hazare Singh.
Toussaint verkörperte den großen Feldherrn, den von der Vorsehung gesandten Anführer, den Gründungsvater, den Weisen, den nationalen Befreier und heiligmäßigen Märtyrer. Ironischerweise ähnelt seine Legende der seines Erzfeinds Napoleon Bonaparte.
Der Autor zeichnet ein vieldimensionales Bild des haitianischen Rebellen, der Visionär, Stratege und Pragmatiker zugleich war. Von den drei programmatischen Idealen der Französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, war die Brüderlichkeit für Toussaint Louverture am wichtigsten, sagt der Autor.
Für ihn war Brüderlichkeit ein mehrschichtiges Konzept. Da war zum einen die Idee der Einheit aller schwarzen Bewohner von Saint-Domingue, Die kamen aus verschiedenen Teilen Afrikas, sprachen oft verschiedene Sprachen, hingen verschiedenen Religionen an. Zum anderen wollte Toussaint eine politische Gemeinschaft aus Schwarzen und Weißen schaffen, die als Bürger gleiche Rechte haben. Für ihn bedeutete Brüderlichkeit, eine multiethnische Republik zu schaffen.
Später wurde die haitianische Revolution zum Vorbild für Befreiungsbewegungen in Jamaika, Venezuela und Kuba. Auch hat Toussaint Louvertures Leben und Erbe immer wieder Künstler inspiriert. Maler, Dichter und Musiker. Von der deutschen Schriftstellerin Anna Segers bis zur Latin-Rock-Band Santana. Der Autor schreibt:
Toussaint Louverture war der erste schwarze Superheld der Moderne. Die Hauptelemente seiner Legende waren bereits vorhanden, als er zu Beginn des 19. Jahrhunderts die politische Bühne verließ. Man sah ihn als Erlöser, als Kriegshelden und Urbild kämpferischer Männlichkeit, als Gesetzgeber, als Symbol schwarzer Emanzipation.
Die Strahlkraft von Toussaint Louverture reicht bis in die Gegenwart. Zuletzt erlebte der haitianische Revolutionär ein Comeback bei der Black Lives Matter-Bewegung in den USA. Beim Kampf der Afroamerikaner für soziale Gerechtigkeit. Sudhir Hazarisingh hat mit Black Spartacus das üppige Porträt eines Mannes, einer Legende und einer Revolution geschrieben. Detailreich, quellengesättigt, farbig wie ein historischer Roman und zugleich von brennender Aktualität.
Katja Ritterbusch besprach Black Spartacus, das große Leben des Toussaint Louverture von Sudhir Hazarisingh. Übersetzt von Andreas Nohl und Nastasia Dessler im CH Beck Verlag erschienen, 551 Seiten, 34,95 Euro. Großbritannien sei nur für einen knappen Zeitraum in der Geschichte wirklich groß gewesen. Und die Zukunft spiele ohnehin weder in London noch in Brüssel, sondern in Peking. Mit diesen und anderen Argumenten fängt der britische Historiker Ian Morris die Diskussion um den Brexit ebenso ein wie die Nostalgie hinsichtlich des Empire. In seinem neuen Buch »Geografie ist Schicksal« erläutert er die Geschichte Großbritanniens anhand von Landkarten und zugleich den Machtkampf zwischen Großbritannien, Europa und der Welt. Nana Brink hat es für Andruck gelesen.
Wie lange müssen wir in der Geschichte zurückgehen, um den Brexit zu verstehen? Wer die wissenschaftlichen Abhandlungen und Kommentare seit 2016 verfolgt, der findet viele Anhaltspunkte. Aber keiner geht so weit zurück wie der britische Althistoriker Ian Morris.
Brexit is just the latest version of a much, much longer argument over whether the British Isles are the part of the European continent or whether being islands just makes them completely different. And I realize that if you're going to understand that argument properly, you have to go right back to the beginning of it,
Geht es nach Ian Morris, liegen die Wurzeln des Brexit 10.000 Jahre zurück, als die Landbrücke zwischen Dover und Calais am Ende der Eiszeit von steigendem Meerwasser überflutet und Großbritannien endgültig zur Insel wurde. Der Geschichtsprofessor blättert in seinem Buch »Geographie ist Geschichte« eine faszinierende Theorie auf. Die 10.000-jährige Geschichte der Inseln ist die eines Machtkampfes zwischen Großbritannien, Europa und der Welt. Die Big History, wie er sie nennt, wird durch geografische Fakten erzählt und lässt sich am besten anhand von Landkarten darstellen. Die erste Karte stammt aus dem frühen 14. Jahrhundert und hängt noch heute in der Kathedrale von Hereford. Sie ist nach den damaligen Vorstellungen, aber auch nach den Machtverhältnissen auf dem Globus gezeichnet und zeigt die britischen Inseln am äußersten Rand.
Besonders auffällig ist, dass Britannien, obwohl ein Akteur auf der europäischen Bühne, nicht im Vordergrund steht, sondern am Rand. Im Rampenlicht standen größere, reichere Länder im Mittelmeerraum und im Osten. Italien, Ägypten, der Irak, Indien. In den ersten 7500 Jahren ihrer Geschichte waren die britischen Inseln der letzte Ort, an dem auf der anderen Seite der Karte entwickelte Güter, Ideen und Wertvorstellungen eintrafen, nachdem sie sich überall sonst durchgesetzt hatten.
Schon damals zeigte sich das immer wiederkehrende Motiv in der britischen Geschichte, die Auseinandersetzung mit der Insellage und der Frage, gehören wir zu Europa oder nicht?
So, insularity is a really big part of British history. But the second part is the fact that these islands are just off the coast of continental Europe, 34 kilometers away. So they're very, very close.
Insularität oder Nähe? Diese Frage der Brexit 01 sozusagen hat sich im Zeitraum von 10.000 Jahren, die Ian Morris im Blick hat, dramatisch geändert. Aber erst als Großbritannien seine Insellage zum Vorteil nutzt und ein Weltreich errichtet, rückt es ins Zentrum der Welt. Auf der Landkarte des Geographen Holford Mackinder aus dem Jahr 1902 ist Großbritannien die dominierende Seemacht Europas.
Das war eine der erstaunlichsten Leistungen, aber, und das kann nicht genug betont werden, sie war auch sehr kurzlebig. Großbritannien dominierte die Welt wie ein Koloss. Allerdings nur während 3% seiner 8000-jährigen Geschichte. In 95% dieser Zeit war es eher Europas armer Verwandter. Die Anhänger des Brexit klagen oft so, als entspräche Mackinders Karte dem natürlichen Zustand der Welt. Und der Planet werde in diesen Zustand zurückkehren, sobald Großbritannien seine kontinentalen Fesseln abgeschüttelt habe.
Der Althistoriker Ian Morris sieht seine Theorie im Gespräch mit dem Deutschlandfunk auch im aktuellen Kriegsgeschehen in der Ukraine bestätigt. Geografie sei unfair, denn sie bevorzuge viele Länder und gebe anderen schlechte Karten. Der Name Ukraine stammt zum Beispiel aus dem Slawischen und bedeutet Grenzland. Die jüngste Entwicklung der Ukraine, ihre Hinwendung zum westlichen Europa, sei aus Sicht Russlands eine Bedrohung, denn Geografie ist Schicksal.
One of the things I realized writing the book was that this underlying idea that geography is destiny, that this is something that's true of every country in the world. For much of Russian history.
Aus russischer Sicht komme, so Morris, die Bedrohung aus dem Westen und er verweist auf die letzten 400 Jahre. 1610 besetzt Polen Moskau, 1705 greifen die Schweden St. Petersburg an, Napoleon brennt 1812 Moskau nieder und die Deutschen überfallen die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg. Ohne den Angriff auf die Ukraine auch nur annähernd zu billigen, versucht Ian Morris, die Welt aus den Augen eines russischen Führers zu sehen. Und da sei es nicht erstaunlich, dass die Ukraine eine existenzielle Angelegenheit sei. Die viel größere Herausforderung sieht Morris allerdings in einer engen Kooperation zwischen Russland und China. Hier kommt die dritte Karte ins Spiel, die ungewöhnlichste, die Morris anführt. Die Karte des Geldes soll den Zustand des Jahres 2103 abbilden. Drei Geldberge in Nordamerika, Westeuropa und Ostasien beherrschen die Weltkarte. Sie verzerren unseren gewohnten Blick auf den Globus, da jedem Land so viel Fläche eingeräumt wird, wie es Stand 2018 Anteil am globalen Wohlstand hat. Damit ist auch Großbritanniens Schicksal entschieden.
Aus einer Big-History-Perspektive betrachtet, war die Brexit-Debatte nicht mehr als eine Ablenkung. Im 21. Jahrhundert wird es nicht um Brüssel, sondern um Peking gehen.
Ian Morris, Geografie ist Schicksal. Machtkampf zwischen Großbritannien, Europa und der Welt. Eine 10.000-jährige Geschichte. Übersetzt von Stefan Gebauer, im Campus Verlag erschienen. Die 655 Seiten kosten 32 Euro. Rezensentin war Nana Brink. Moralismus ist heutzutage allgegenwärtig. Was wir essen, wohin wir reisen, welches Verkehrsmittel wir nutzen, alles wird von unseren Mitmenschen moralisch unter die Lupe genommen. An Moral hingegen mangelt es oft in gesellschaftlichen Zusammenhängen und wird sie propagiert, womöglich auch als moralische Pflicht, Menschen zu helfen oder ihnen mehr Rechte zuzugestehen, dann stehen wiederum die Kritiker auf dem Plan. Diejenigen, die sich gegen so bezeichnete Gutmenschen auslassen und die vielleicht des eingangs erwähnten Moralismus überdrüssig sind. Welchen Nutzen hat Moral für unsere Gesellschaft und was weckt den Widerwillen? Darüber hat Jörg-Uwe Albich ein Buch geschrieben. Moralophobia heißt es. Und mein Kollege Christian Rapansel hat ihn im Gespräch über seine Thesen zunächst gefragt, wo er die Wut auf das Gute beobachtet hat.
Ja, ich glaube, die Wut auf das Gute bricht immer dann auf, wenn Leute, die vorher benachteiligt waren, plötzlich neue Rechte bekommen sollen. Oder wenn Leute, die vorher Privilegien hatten, plötzlich davon was abgeben sollen. Oder allgemein, wenn es um Entwicklungen geht, von denen sich Menschen überfordert fühlen, von denen sich Menschen unter Stress gesetzt fühlen, wie zum Beispiel die Flüchtlingsproblematik oder die Klimawandelproblematik. Plötzlich sollen Leute da mit ihren Gewohnheiten brechen. Das ist immer ein Stressfaktor, das ist oft eine Sache von Beschämung. Und dann wird eben sehr schnell auch so der Vorwurf des Moralismus laut oder der Moralisierung der Politik. Politik soll mit Moral nichts zu tun haben, soll irgendwie eine klassische Interessenpolitik bleiben, Realpolitik, wie wir es kennen. Das ist eben so eine klassische, auch oft aggressive Abwehrreaktion gegen solche Entwicklungen. Und ich finde, da stößt man eigentlich so ziemlich jeden Tag drauf.
Da stößt man jeden Tag drauf. Die Beispiele, die ich in Ihrem Buch finde, das sind ja durchaus so Sachen wie Maske tragen, Radfahren, Flüchtlinge aus dem Meer fischen, sich vegan ernähren und dann vor allem auch noch drüber reden. Das ist das, was die Wut weckt, dieses drüber reden.
Also interessant ist, finde ich, Moral ist einfach nicht mehr das, was es mal war. Also Moral im 19. Jahrhundert hieß Sitte und Ordnung und hieß anständig angezogen sein, nicht so viel rummachen, sexuell wissen, wo sein Platz in der Gesellschaft ist. Das hat sich ja völlig verändert. Also Leute, die sich jetzt gegen Moralisierung empören, das sind eben Leute, die vor allen Dingen sich beschweren, wenn Leute Rücksicht auf Schwächere nehmen sollen. Also wenn Minderheiten gleichgestellt werden sollen, wenn Frauen ein bisschen mehr Rechte eingeräumt werden sollen, wenn die Umwelt, die sich nicht wehren kann, beziehungsweise die Leute, die unter einer zerstörten Umwelt dann leiden, man sich um die kümmern soll. Also eigentlich praktisch das, was man landläufig mit Empathie bezeichnen würde. Und da zeigt sich, glaube ich, dass es dann um nicht das klassische, etwas verfälschende Bild von Moral geht, sondern es geht eigentlich um das, was man Zivilisation nennt. Also was der große Soziologe Elias eben mit dem Prozess der Zivilisation bezeichnet, das letztlich heißt Abschied von der Gewalt.
Abschied von der Gewalt. So eine Definition lese ich ja bei Ihnen auch. Es geht bei der Moral um die Ächtung der Gewalt und als stetige Ausweitung des Feldes, was wir mit dem Wort Gewalt umreißen. Das ist ja, glaube ich, dann das Strittige, ne?
Genau.
Ist es Gewalt, sprachlich vielleicht das falsch oder schlecht zu benutzen?
Ja, genau. Also das ist für uns jetzt erstmal neu. Wahrscheinlich für unsere Enkel nicht mehr. Genauso wie es früher völlig normal war, Schwarze mit abschätzigen Begriffen zu belegen. Die Sensibilität für Sprache hat sich natürlich gewandelt. Und das ist ein historischer Prozess, der schon viel früher angefangen hat als von der sogenannten Woken Community, sondern den es tatsächlich schon über Jahrhunderte gibt. Und der immer Reaktionen hervorgerufen hat. Und zwar Umgewöhnungsschmerzen. Das sind ja man kann es Wachstumsschmerzen vielleicht
nennen. Oder im Buch bezeichnen Sie es auch als ein Rückzugsgefecht, ein Abwehrkampf. Wer kämpft da und wer kämpft auf welchem verlorenen Posten?
Entweder Menschen, die durch neue moralische Fortschritte was zu verlieren haben. Ganz prominentes Beispiel. Abschaffung der Sklaverei war ein riesiger moralischer Fortschritt. Und natürlich gab es Leute, die da was zu verlieren hatten, nämlich die Sklavenhalter. Die haben sich dann dagegen gewehrt. In Amerika kam es zu einem Bürgerkrieg. In England, wo es eigentlich früher losging, vor allen Dingen mit der Abschaffung des Sklavenhandels, lief das friedlicher ab. Aber auch da gab es natürlich Rückzugsgefechte, gab es Verletztheiten, gab es das Gefühl der Überforderung. Und ich glaube, das hat sich einfach bis heute so erhalten, dass eben Leute, die Privilegien abgeben sollen, sich beschweren. Dann gibt es Leute, die sich allgemein von, ganz grob gesagt mal, der Moderne überrollt, überfordert fühlen, die möglicherweise sogar von ihrem eigenen Leben sich überwältigt fühlen und dem nicht gewachsen fühlen. Die neigen natürlich auch dazu, aktuelle Entwicklungen dann auf sich zu beziehen und zu glauben, früher war es besser. Und dieser moralische, neumodische Kram, der soll uns jetzt aufgedrückt werden. Und ich will aber, dass es wieder war wie früher.
Sie tragen in Ihrem Buch manchmal ganz schön dick auf. Ich zitiere mal eine Stelle. Da schreiben Sie, der Moralrebell des 21. Jahrhunderts sorgt sich um die Freiheit, Minderheiten zu verunglimpfen, Mitmenschen im Mittelmeer ertrinken zu lassen oder mit einem bösen Virus anzustecken und, wenn man ihm diesen letzten Spaß auch noch nehmen will, mit Fackeln und Trommeln vor dem Fachwerkhaus einer Gesundheitsministerin aufzumarschieren. Ist es wirklich so schlimm, um die bestellt, die sagen, im Namen der Freiheit will ich keine moralischen Regeln?
Also ich glaube, die Freiheiten, die jetzt von Gegnern der Moral eingefordert werden, sind tatsächlich alles Freiheiten, die anderen Leuten Schaden zufügen. Und das ist einfach eine neue Qualität von Freiheitsliebe. Die ist, glaube ich, auch einigermaßen geschichtlich Neues, würde ich fast sagen. Also der Hass gegen die Moral ist älter, aber das im Namen der Freiheit zu tun, das ist, glaube ich, tatsächlich eine etwas neue Entwicklung.
Sie springen in Ihrem Buch immer schön hin und her. Sie haben vorhin den Kampf gegen die Sklaverei erwähnt. Von da aus springen Sie dann zu Donald Trump und seinen Anhängern, die mit dem ganz ähnlichen Ruf der Rebellen versuchen, das Kapitol zu stürmen. Sie landen bei Friedrich Nietzsche, dem, wie Sie schreiben, wohl einflussreichsten Moralhasser der Ideengeschichte. Machiavelli, es tauchen so viele Leute auf. Am Ende, nach diesem ganzen Galopp, hatte ich den Eindruck, eigentlich ist diese Geschichte der Antimoralisten eine Geschichte von Männern, die eben nicht damit klarkommen, wie sich die Zeit weiterentwickelt und die vielleicht gar nicht anfangs irgendwie bösen Willens war, die nur einfach damit nicht klargekommen sind. Weshalb ich mir so ganz am Ende die Frage gestellt habe, davor sind wir ja wahrscheinlich alle nicht gefeit. Würden Sie das durchaus in Betracht ziehen, dass in ein paar Jahren Sie persönlich derjenige sind, der über die dann neue Moral jammert und sagt, ach ihr Sensibelchen?
Das kann gut sein. Also ich habe eben auch versucht, mich diesen Leuten jetzt nicht von so einer verächtlichen Warte zu nähern, sondern ich wollte eigentlich schon so ein bisschen mich in die Reihen versetzen und reinfühlen, weil das sind natürlich alles tragische Fälle. Das sind jetzt wirklich keine überheblichen, von sich selbst eingenommenen Menschen, die jetzt sagen, alles muss mir gehorchen und da gehe ich über Leichen, sondern das sind wirklich eigentlich auch oft Verletzte und Leute, die tatsächlich auch Nietzsche auch, also die eben auch wirklich einiges zu leiden hatten und dem man das auch gar nicht unbedingt verübeln kann. Und logisch, also ich würde auch sagen, kann schon sein, dass es mir auch mal so geht, dass ich irgendwann nicht mehr mitkomme. gut möglich. Ich hoffe, dass es möglichst weit sich hinausschiebt.
Jörg-Uwe Albig im Gespräch mit Christian Rapansel über sein Buch Moralophobia, wie die Wut auf das Gute in die Welt kam. Bei Klett-Cotta verlegt, 213 Seiten stark, 22 Euro. Wenn wir Meldungen aus den USA lesen, wie dieser Tage, dass ein 25-jähriger Afroamerikaner durch Dutzende Polizeikugeln getötet wurde, wenn wir an den Fall George Floyd denken, dann kommen uns die deutschen Polizisten wie Musterbeamte vor. Und laut Umfragen genießt die deutsche Polizei bei der Bevölkerung hohes Ansehen. Ein höheres jedenfalls als JournalistInnen. Natürlich gibt es aber auch unter Polizisten, wie unter allen Deutschen, Rassisten und Menschen, die zu übermäßiger Gewalt neigen. Die Kriminologen Benjamin Derin und Tobias Singelnstein haben die Probleme in den Polizeibehörden untersucht und sehen Bedarf für tiefgreifende Reformen. Ihr Buch »Die Polizei – Helfer, Gegner, Staatsgewalt« stellt Ihnen Matthias Becker vor.
Regelmäßig berichten die Polizeigewerkschaften, ihre Mitglieder würden bei der Arbeit immer respektloser behandelt. Gewalttätige Übergriffe und Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen seien an der Tagesordnung. Dann äußern sich PolitikerInnen mitfühlend und solidarisch und versichern ihre Unterstützung. Aber große Teile der Öffentlichkeit fremdeln mit der Polizei. Rechtsextreme Strukturen und Rassismus in den Behörden oder exzessive Gewalt bei Verhaftungen haben jüngst Proteste ausgelöst. Diese öffentlichen Kontroversen gaben den Anlass für das Buch »Die Polizei – Helfer, Gegner, Staatsgewalt«. Es soll der Differenzierung dienen.
Die Polizei hat ganz überwiegend demokratisch ausgerichtete Beschäftigte, die ganz professionell und engagiert ihre Arbeit machen. Und trotzdem hat sie all diese anderen Probleme auch. Also es gibt Polizeigewalt, es gibt Diskriminierung und die Polizei ist auch nicht für alle Menschen gleich. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen uns nicht nur die Probleme angucken, sondern auch, wie funktioniert die Polizei eigentlich in der Gesellschaft? Was ist die Funktion, was ist die Rolle und was ist die Praxis der Polizeiarbeit in Deutschland?
Benjamin Derin arbeitet als Rechtsanwalt in Berlin und forscht am Lehrstuhl des bekannten Kriminologen Tobias Singelnstein an der Ruhr-Universität Bochum. Ihr gemeinsames Werk soll eine wissenschaftliche Grundlage liefern für die Debatte um eine bessere Polizei. Die Bestandsaufnahme beginnt mit der Feststellung, dass die Polizei an Bedeutung gewonnen habe.
Das ist, weil wir als Gesellschaft Sicherheit immer mehr Bedeutung zumessen. Also diese innere Sicherheit, die sogenannte. Damit kriegt die Polizei immer mehr Befugnisse, wird immer mächtiger und gesellschaftlich gesehen beginnt die Polizei zusehends ihre eigenen Interessen öffentlich zu vertreten. Andererseits schieben wir immer mehr Aufgaben als Gesellschaft zur Polizei ab, machen die zu polizeilichen Aufgaben, obwohl es eigentlich soziale Probleme sind.
Je zentraler die innere Sicherheit in der politischen Auseinandersetzung, umso mehr wächst der Einfluss der Polizei, argumentieren die Autoren. Wenn Abgeordnete sich mit Initiativen für Gesetz und Ordnung profilieren wollen, brauchen sie ein harmonisches Verhältnis zu den Sicherheitsbehörden. Außerdem liefern die Behörden die statistischen Zahlen über die Kriminalitätsentwicklung, mit denen Erfolg und Misserfolg der AmtsträgerInnen gemessen wird. Kurz, die Konfrontation mit der Polizei ist politisch gefährlich.
Die formelle Rollenaufteilung, wonach die Politik die Regeln macht und die Polizei verpflichtet ist, diese neutral und unpolitisch umzusetzen, ist eine recht theoretische Betrachtungsweise. Denn umgekehrt ist die Politik ihrerseits abhängig von der Polizei. Die Beziehung erinnert mitunter an einen Nicht-Angriffspakt. Die Politik ist von der Sorge getrieben, das Vertrauen der Bevölkerung in die Organisation zu beschädigen und zugleich selbst den Rückhalt in der Organisation zu verlieren.
Benjamin Dehren und Tobias Singelstein warnen, die Polizei drohe sich zu verselbstständigen, der demokratischen Kontrolle zu entziehen. Doch Machtgewinn ist nur die halbe Wahrheit. Die Kehrseite davon sei, dass immer mehr Aufgaben an die Behörde herangetragen werden. Sie soll Ordnung schaffen, Streit schlichten, Gewalt verhindern oder auch einfach nur Obdachlose und Ruhestörer vertreiben.
Oft liegt ein Anruf bei der Polizei am nächsten. Was nicht auf anderem Weg gelöst wird, landet im Zweifel irgendwann bei der Polizei. Seien es die Drogenabhängigen in der U-Bahn-Station, der vor der Haustür kampierende Obdachlose, die laute fremdländische Musik aus der Wohnung nebenan oder die rassistischen Kommentare der Nachbarin im Treppenhaus.
Die Autoren beklagen, dass sich die Öffentlichkeit viel zu wenig mit der alltäglichen Polizeiarbeit beschäftigt. Was nicht gerade skandalös wirkt, wecke auch kein Interesse. PolizistInnen würden entweder idealisiert als untadelige Gesetzeshüter oder aber dämonisiert als Gewohnheitsgewalttäter in Uniform. Es fehlten die Grautöne.
Das verhindert, dass sich die Polizei ernsthaft mit den Problemen beschäftigen kann. Auch Politik, Justiz und Allgemeinheit verfallen der damit verbundenen Schwarz-Weiß-Mentalität allzu oft.
Die Autoren zeichnen insgesamt überzeugend nach, wie sich die gesellschaftliche Funktion der Polizei verändert. Ihre Inspektion einer mächtigen Organisation, wie der Untertitel lautet, ist gründlich. Sie belegen ihre Thesen mit viel Material und auf dem aktuellen Stand der kriminologischen Forschung. Allerdings verlangt die Lektüre etwas Geduld und Durchhaltevermögen. Mehr konkrete Beispiele und ein weniger akademischer Stil hätten diesem Buch gut getan. Bei Formulierungen wie
die Abkehr von der zunehmenden Vorverlagerung
verlieren auch engagierte LeserInnen leicht die Orientierung. Aber wer trotzdem dabei bleibt, erfährt viel darüber, worin die Probleme der Polizei bestehen und auch die Probleme mit der Polizei.
Matthias Becker war das und er besprach das Buch von Benjamin Dehren und Tobias Singelstein. Die Polizei, Helfer, Gegner, Staatsgewalt. Inspektion einer mächtigen Organisation. Econ Verlag, 438 Seiten, 24,99 Euro. Und das war die politische Literatur für diese Woche. Andruck gibt es wieder am kommenden Montag und dann unter anderem mit einem Buch über den Homo Migrans, also eine Geschichte der Völkerwanderung, sowie eine Studie über Gewalttraditionen in Lateinamerika. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.